die Nachdenkseiten versuchen, politische Ereignisse einzuordnen, Hinweis zu geben, Diskussionen anzuregen. Und das klappt ganz gut, wenn man sich die Klickzahlen anschaut, dass die Nachdenkseiten auch im Internet sehr gut funktionieren. Jens Berger ist Redakteur der Nachdenkseiten und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Berger.
Ja, schönen guten Morgen.
War eine lange Nacht, oder?
Ja, das war's, ja.
Auch spannend oder dachten Sie dann so nach der Prognose, alles klar?
Naja, so im Großen und Ganzen, das Ergebnis hatte man ja schon erwartet. So eine Detailfragen, wie beispielsweise, dass die FDP es doch nicht geschafft hat, das war dann doch überraschend.
Ist das eine Detailfrage? Ist das nicht eine historische Zäsur nach 60 Jahren, eine liberale Partei, dass die rausfliegt aus dem Parteienspektrum und zur Splitterpartei wird? Das ist doch keine Randnotiz, oder?
Das ist eigentlich keine Randnotiz. Nee, ich meine, das hatte sich ja schon seit langem angedeutet, wenn man mal die Umfragen der großen Institute betrachtet hat. Da lag die FDP ja teilweise auf 2%. Bloß bislang hatten sie es eigentlich immer geschafft, vor allem bei den Landtagswahlen, durch Leihstimmen der CDU dann doch die 5%-Hürde zu knacken. Und das haben sie diesmal ganz offensichtlich vergeigt.
Mhm. Nun sagen die Altvorderen, die nicht mehr im Politikgeschäft sind, wir brauchen wieder eine liberale Partei, die tatsächlich liberale Werte vertritt. Und die alte FDP braucht es und es braucht eine liberale Partei im Parteienspektrum. Braucht es tatsächlich eine Partei mit liberalen, also freiheitlichen Werten in Deutschland?
Naja, prinzipiell schon als Korrektiv, das ist schon richtig. Die Sache ist bloß die FDP war in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, ja keine wirklich liberale Partei mehr, sondern sie haben sich nur noch auf den Wirtschaftsliberalismus festgelegt, während andere liberale Werte beispielsweise jetzt im Zusammenhang mit der NSA-Affäre von Parteien wie den Piraten wesentlich glaubhafter vertreten wurden. Und auch die Grünen haben ja durchaus einen liberalen Anstrich. Also jetzt durch den Wegfall der FDP aus dem Bundestag wird der Liberalismus in Deutschland nicht sterben. Es ist allerdings natürlich hier schon unter gewissen Punkten bedenklich, dass jetzt mit der Großen Koalition es höchstwahrscheinlich eine Koalition geben wird, in der liberale Werte gar keine Rolle spielen.
Wir erleben ja eine Sozialdemokratisierung in alle Parteien rein und da kann man sagen, die sozialdemokratischen Werte und die liberalen Werte werden eigentlich in vielen Parteien vertreten?
Na, ob wir jetzt so eine Sozialdemokratisierung erleben, das wage ich mal zu bezweifeln. Eigentlich eher im Gegenteil. Es ist in der Tat so, dass die CDU von ihrer ganz konservativen Linie ein wenig abgewichen ist. Ich meine, gut, auch die Union muss mit der Zeit gehen. Aber gerade wenn man die SPD beispielsweise betrachtet, die sich eigentlich von ihrer sozialdemokratischen Vergangenheit und von ihren sozialdemokratischen Werten immer weiter entfernt hat, immer stärker in die Mitte gegangen ist. Also daher mag ich diese These der Sozialdemokratisierung der Parteien nicht wirklich teilen.
Kommen wir mal zur AfD. Das war ja überraschend. In Thüringen hier, wenn Landtagswahl gewesen wäre, wären die mit 6% in den Landtag eingezogen. Kann man das nicht vergleichen. Sie hätten es auch beinahe geschafft, in den Bundestag einzuziehen. Das ist ja für mich auf der einen Seite unverständlich, wie man mit so einer These, den Euro abzuschaffen, tatsächlich fast 5% holen kann, wo doch jedes Kind begreift, dass Deutschland der eigentliche Profiteur der Euro-Krise ist.
Sind zwei Punkte, dass die also diesen AfD-Erfolg, der zum Glück ja doch nicht zur Einzug in den Bundestag geführt hat, erklären. Also zum einen ist das klassische Protestwählerpotenzial, das hatten wir schon immer gehabt, auch also je nach Zeit hin und wieder auch mal am rechten Rand. Das ist nichts fürchterlich Neues ist das. Also die NPD, die Republikaner standen schon kurz vor dem Einzug in den Bundestag und es ist so dieses klassische Protestwählerpotenzial. Warum jetzt gerade die AfD dieses Protestwählerpotenzial für sich gewinnen konnte, liegt meines Erachtens darin, dass vor allen Dingen die großen Parteien im Wahlkampf, aber auch schon vorher, das ganze Euro-Thema, das ganze Euro-Krisenthema weitestgehend ignoriert haben. Im Wahlkampf hat die Euro-Krise fast gar keine Rolle gespielt. Die Frage der Zukunft des Euros hat gar keine Rolle gespielt. Und da hatte die AfD meines Erachtens die falsche, aber dennoch, sie hatte eine klare Antwort, die sich so ziemlich 100% vom politischen Mainstream unterschieden hat. Und das ist natürlich für Protestwähler, ist das natürlich ein Magnet. Ich meine, die Leute sind ja nicht dumm, die merken ja, dass bei der ganzen Euro-Krisenpolitik von Frau Merkel, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Sie merken ja, dass es Südeuropa nicht besser, sondern schlechter geht von Monat zu Monat. Und sie merken, dass die Thesen von Angela Merkel, also beispielsweise, dass man durch eine Austeritätspolitik, also durch ein Sparen und durch ein Kürzen Wachstum erzielen könnte und dann die Schulden zurückzahlen kann, dass das ganz offensichtlich nicht so hinhauen kann. Und da hat die AfD natürlich durch ihre einfachen Thesen sehr viele Wähler fischen können.
Mhm. Was sagt das über die politische Kultur dieses Landes aus, wenn im Wahlkampf das Thema Euro, Euro-Rettung, Euro-Krise, solidarisches Europa wirklich eine geringe Rolle spielt, obwohl das auch nicht das Kernthema ist? Wie kann Europa überleben und welche Rolle spielt Deutschland?
Eine ganz gefährliche Entwicklung ist das, meines Erachtens. Also ich war auch sehr überrascht gestern, dass die Wahlbeteiligung doch so relativ hoch war. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass die Menschen ein wenig entpolitisiert sind. So Angela Merkel hat mehr so diesen Star-Faktor, der ihr auch von den Medien ja zugeschrieben wurde, die übermächtige Mutti, die alles toll macht und uns geht es gut. Und viele Leute reflektieren da überhaupt gar nicht mehr. Und für die politische Diskussion ist das gerade eben das Kernthema, eigentlich das wichtigste Thema, dass das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Das ist ein wirkliches Armutszeugnis. Stattdessen haben wir uns hier gestritten über so komplett unwichtige Themen, wie ob es eine Autobahnmaut für Ausländer gibt, über das Betreuungsgeld, als alles olle Kamellen, die auch für die Lebenswirklichkeit der meisten Deutschen eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Während die Punkte, die für die Lebenswirklichkeit wirklich elementar wichtig sind und die vor allen Dingen für Europa elementar wichtig sind. Wir müssen da ja auch mal, also gestern wurde zwar der Deutsche Bundestag gewählt, aber die Auswirkungen für ganz Europa sind elementar. Und diese Themen spielten im Wahlkampf überhaupt gar keine Rolle.
Das ist elementar, dass das Wirtschaftssystem, was uns umgibt und eben nicht nur der Euro, der Währungsraum, wir erleben ja auch gerade wieder eine Wirtschaftskrise weltweit, das müsste doch eigentlich jeden aufregen und an jedem Stammtisch diskutiert werden, aber am Ende ist es verkürzt auf die Diskussion, es wird alles teurer durch den Euro.
Ja, was ja auch falsch ist, also zumindest statistisch, was statistisch falsch ist, dass einzelne Preise in die Höhe gegangen sind, das ist so. Wäre allerdings hätten wir die D-Mark noch, rein hypothetisch, wäre es genauso. Auch die D-Mark, auch bei der D-Mark wären die Strompreise beispielsweise gestiegen, auch bei der D-Mark wären die Nahrungsmittelpreise gestiegen. Das hat nun nichts mit dem Euro zu tun. Im Gegenteil, der Euro weicht unsere nationale Währung noch ein bisschen ab. Eine D-Mark wäre wesentlich härter. Okay, aber es wird ja auch in der Öffentlichkeit, werden ja die vor allen Dingen volkswirtschaftliche Themen überhaupt gar nicht mehr richtig thematisiert. Dieser neoliberale, neoklassische Ansatz, den sowohl die alte Bundesregierung als auch größtenteils die SPD und die Grünen folgen, der wird ja quasi als alternativlos dargestellt, wie es Angela Merkel ja auch immer sagt. Und es findet da gar keine offene Debatte statt, was es überhaupt dafür Alternativen geben könnte. Und wenn diese Debatte nicht stattfindet, ich meine, wir von den Nachdenkseiten, wir thematisieren das immer, aber wir haben zwar ordentlich für unsere Verhältnisse ordentlich viele Leser, aber ich wundere mich natürlich nicht ernsthaft darüber, dass diese Debatte beim Großteil der Bevölkerung gar nicht angekommen ist. Denn weder jetzt ARD, ZDF noch der Spiegel oder die Bild-Zeitung lassen da irgendeinen Zweifel an diesem, an dem geltenden Kurs zu.
Kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema Volkswirtschaftslehre. Da wurde ja immer gesagt bei der AfD, das ist ja die Partei der klugen Professoren. Und wenn ich mir so Volkswirtschaftsprofessoren anschaue, dann gehen die ja davon aus, dass es also tatsächlich eine Wissenschaft ist, fast eine Naturwissenschaft. Aber andererseits kann man beobachten, dass die Volkswirtschaftslehre, die Mainstream-Volkswirtschaftslehre ja ideologisch durchsetzt ist. Oder ist das Urteil zu hart?
Nein, das Urteil ist nicht so hart. Also die Volkswirtschaft, ich würde sie ohnehin als in die Politikwissenschaften eigentlich mit einordnen, und das sage ich als Volkswirt, es gibt in der Volkswirtschaft gibt es keine klaren Zusammenhänge, Kausalzusammenhänge, A plus B gleich C, die gibt es nicht. Alles ist im Endeffekt eine Sache der Interpretation. Und was so der herrschenden Lehre da so ein bisschen abgegangen ist, das ist der gesunde Menschenverstand. Man kann das keinen Normaldenkenden verklickern, was diese Herren Wirtschaftsprofessoren dort als allein glückselig machende Wahrheit postulieren. Und es ist in der Tat so, dass es dort eine starke Verschiebung gegeben hat in der Volkswirtschaftslehre zu den Interessen der Wirtschaft. Ich meine, es gibt die Betriebswirtschaftslehre, will ich auch jetzt gar nichts gegen sagen, was was einem Betrieb hilft, die Rendite zu steigern, das ist durchaus ein Fach, das es geben muss. Das ist in Ordnung. Aber Volkswirtschaftslehre ist halt was komplett anderes. Da geht es halt um die gesamte Volkswirtschaft, um die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge. Und ein Staat unterscheidet sich dann doch elementar von einem Betrieb.
Aber in der Argumentation, wenn Politiker reden, wird immer so getan, als ob der Staat eine große Firma ist und werden ganz einfache Rechnungen aufgemacht. Da werden irgendwelche Hausfrauen bemüht und dann scheint es alles ganz einfach zu sein.
Ja, die schwäbische Hausfrau, das ist ja das volkswirtschaftliche Dogma von Angela Merkel. Aber es ist nun mal nicht so. Ein ganz kurzes Beispiel. Wenn man, nehmen wir einen Privathaushalt, natürlich ist klar, wenn der spart, hat er am Ende mehr Geld. Wenn ein Unternehmen spart, spart es unter anderem an den Lohnkosten. Ist in Ordnung, wird die Rendite nach oben gefahren. Wenn man es gesamtwirtschaftlich betrachtet, wenn alle Unternehmen die Löhne kürzen, gibt es allerdings auch wesentlich weniger Potenzial für die ganzen Produkte, die hergestellt werden. Im Endeffekt was für ein Einzelbetrieb gut ist, muss für die Gesamtwirtschaft noch lange nicht gut sein. Und das ist halt der Unterschied zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre, der in der Tat in der öffentlichen Diskussion, in Deutschland zumindest, im Ausland ist es anders, in Deutschland fast gar keine Rolle mehr spielt und in der politischen Kommunikation gar keine Rolle spielt.
Mhm. Naja, und in der Amerika kann man ja beobachten, dass es da zumindest unterschiedliche Lehren gibt und eine Vielfalt der ökonomischen Schulen. Das ist in Deutschland zu vermissen, auch an den Universitäten?
Es gibt noch die aufrechten, die wenigen, aber es sind wirklich sehr wenige. Nehmen wir mal beispielsweise den Rudolf Hickel, der da die Ehre der sogenannten Keynesianer, die also die Lehren von Keynes vertreten, lange Zeit hochgehalten hat. Es gibt die modernen Volkswirte, die ich jetzt auch nicht verurteilen will, aber die sind meist an Universitäten oder Fachhochschulen, die jetzt weder in der Lehre noch in den Medien jetzt eine große Rolle spielen. Ansonsten gibt es halt so eine Clique, die auch über die Fachmagazine miteinander vernetzt ist, das sowohl in der Lehre und in der Forschung und natürlich in der öffentlichen, in der PR, in der öffentlichen Meinungsmache, sind immer die gleichen Namen. Wir kennen sie ja, Hans-Werner Sinn beispielsweise. Und gerade diese Leute sind natürlich wunderbar auf die neoliberale Linie gebürstet.
Die Nachdenkseiten wollen einen Gegenpol bilden, um Vielfalt in die Diskussion zu bringen. Die Nachdenkseiten werden sich sicher auch äußern zur Wahl und das ausführlich?
Der Kollege Wolfgang Lieb hatte schon so eine Kurzanalyse heute eingestellt und natürlich werden wir in den nächsten Tagen auch noch ganz ausführlich uns dazu äußern. Wir hatten auch im Vorfeld der Wahlen, hatten wir schon einiges geschrieben dazu und ich meine, jetzt, wo die Koalitionsverhandlungen anstehen, da wird es natürlich dann richtig interessant. Also die reine Interpretation der Ergebnisse, na gut, da kann man halt nur interpretieren, wenn es jetzt zu den Koalitionsverhandlungen geht, vor allen Dingen auch zu den Inhalten dann, da sind natürlich dann auch wieder die Nachdenkseiten gefragt, was eine alternative Berichterstattung halt über diese Koalitionsverhandlungen angeht.
Also sei allen diese Seite ans Herz gelegt, nachdenkseiten.de und ich habe gesprochen mit Jens Berger, der Redakteur der Nachdenkseiten. Ihnen noch einen schönen Tag und danke fürs Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Tschüss.
Tschüss.